Wir sprechen heute über das Thema Beziehungsdynamiken. Wir sind beide betroffen.
Von der Dynamik oder von der Beziehung?
Von verschiedenen. Also ich würde mal sagen, so, wir haben ja schon so ein paar Beziehungen hinter uns. Ja. Wahrscheinlich ein paar mehr wie ich, dem Alter nach.
Notgedrungen.
Und wir erleben ja häufig immer wieder, ob bei uns, ob bei Klienten und Klientinnen, Menschen, die davon erzählen, ich lande immer wieder in ähnlichen Mustern, ich lande in ähnlichen Konflikten, ich lande in ähnlichen Beziehungen und es fällt mir so unglaublich schwer, was Neues hinzubekommen. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, was gibt es denn da für Beziehungsdynamiken? Wie erleben wir an unseren eigenen Erfahrungen, an unseren Beziehungen unsere Dynamik? Und was ist möglicherweise auch die Ursache von gewissen Beziehungsdynamiken, die wir so leben? Nicht selten stecken da ja auch gewisse Erfahrungen aus Erziehung, Trauma, alles Mögliche dahinter. Ja, darüber werden wir uns heute unterhalten.
Ja, freue ich mich drauf.
Schön.
Kann ich was dazu beitragen aus der eigenen Erfahrung?
Magst du gleich anfangen? Vielleicht einfach mal, was ist denn so, wenn du so zurückblickst auf deine vergangenen Beziehungen, was waren denn auch so von deiner Seite Muster, vielleicht auch Muster, die dir nicht gleich aufgefallen sind, die mit der Zeit bewusster geworden sind, die sich wiederholt haben, die vielleicht manchmal auch, ja, vielleicht auch Schwierigkeiten verursacht haben?
Ich habe einen Haufen von Beziehungen. Ich habe eine Elternbeziehung, ich habe Partnerbeziehungen gehabt im Laufe meines Lebens, Kinderbeziehungen, ich bin ja auch Papa und Großvater. Und ich konzentriere mich jetzt mal auf Paarbeziehungen. So. Und bei Paarbeziehungen ist, wenn ich mir das so anschaue, meine erste Lebenshälfte, da gab es so ein Muster in meinen Paarbeziehungen, nämlich, dass ich oft in so eine Retterrolle geschlüpft bin. Und das war ein interessantes Muster, weil ich habe mir eigentlich immer starke, selbstständige Frauen ausgesucht und die dann aber bei mir sozusagen schwach sein durften und auch ihre andere Seite zeigen durften. Und die ich dann, naja, und ich habe sie so aus ihren Mustern, aus ihren Gefühlen, ich habe die da so herausgerettet. Und dieses Muster hat natürlich ganz viel mit meiner Vergangenheit zu tun, weil ich hatte eine schwache, kranke Mutter, für die ich relativ früh gesorgt. Und ich wollte immer Mama retten. Ich wollte, dass Mama gut geht, dass Mama glücklich ist, dass Mama gesund wird. Und das habe ich dann später auch auf meine Beziehung zu anderen Frauen übertragen. Und das sah oft am Anfang überhaupt nicht so aus. Das hat sich dann aber in den Beziehungen hat sich das dann rausgestellt, dass ich da immer wieder in so eine Rolle gekommen bin, die, ja, Mama zu retten.
Spannend. Ich glaube, da haben wir tatsächlich ein ähnliches Grundmuster. Dieses, ich glaube, es gibt es ja auch als Dreieck, dieses Opfer-Retter-Täter-Dreieck in Beziehungen. Ich kenne es persönlich auch sehr gut aus meiner eigenen Geschichte, dass ich gerne gerettet habe und immer noch gerne rette und dass mir immer wieder auch in Beziehungen immer wieder Thema wird in meinen Beziehungen. Und ich manchmal erlebe, wie tief verankert dieses Muster ist. Bei mir geht es auch in einer Linie mit meiner Mutter tatsächlich. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, in einer anderen Folge, aufgrund ihrer Erkrankung und darauf auch der Einschränkung, die sie hatte. Sie war schwer behindert nach ihrer Krebserkrankung. Hatte ich immer das Gefühl, ich muss ihr helfen, ich muss sie unterstützen, ich muss sie retten. Und da gab es viele Momente, wo ich tatsächlich auch immer das Gefühl gehabt habe oder mich auf zum gewissen Grad verantwortlich gefühlt habe für ihr, sage ich mal, ihr Glück, ihr Wohlsein. Und das habe ich tatsächlich auch mitgenommen, aber ich auch in die weiteren Beziehungen, die ich dann so hatte. Und dann gab es für mich aber auch, und das ist mir auch später noch bewusst geworden, auch noch eine andere Komponente in diesem Retter- und vielleicht auch Retter-Opfer-Dynamik.
Was kam dann noch dazu?
Natürlich hat mir das ja auch einen Nutzen verschafft. Das heißt, in dem Moment, und das musste ich erstmal registrieren, dass es auch was mit meiner Selbstsicherheit zu tun hatte, in dem Moment, wo ich gebraucht werde, bin ich der Starke, bin ich der, zu dem heraufgeschaut wird, bin ich die Person, die gebraucht wird. Und da musste ich auch erstmal, und es hat eine Zeit gedauert, bis ich die Täterseite in diesem Rettungsmuster erkannt habe, weil das ist ja, was ist mir dann bewusst geworden, das ist nicht nur was Ehrenvolles, ja, ich bin nicht der Märtyrer, der sich da und die eigenen Bedürfnisse auf der Strecke liegen lässt und versucht zu retten und sich versucht zu verbiegen, seine Bedürfnisse hinten anzustellen. Das klingt manchmal sehr ehrenvoll, aber da ist ja natürlich auch eine Täterseite drin. Und das ist natürlich auch das, ich fühle mich gebraucht. Ich schaffe damit auch eine gewisse Abhängigkeit in der Beziehung. Ich fühle mich sicher. Zu dem Grad, solange ich retten kann und gebraucht wird. Das heißt, es ist ja auch eine Dynamik, in der man an sich bindet durch dieses Muster.
Ich kann das noch so ein bisschen toppen aus meiner Familiengeschichte. Bei mir ist es ja auch ein transgenerationales Thema. Mein Vater hat es schon immer gehabt. Der ist auch so ein klassischer Frauenretter. Und das Interessante ist, dass in den Beziehungen mit ihm sind die Frauen immer krank geworden, aber richtig ernsthaft krank geworden, dass sie ohne seine Pflege gar nicht mehr zurechtkamen. Seine erste Frau ist wirklich psychisch krank geworden, in Psychosen abgeglitten. Seine zweite Frau ist, hat eine Muskelerkrankung bekommen und saß dann im Rollstuhl. Und seine dritte Frau, die ist fast erblindet. Das heißt, die waren wirklich, wirklich auf seine Hilfe angewiesen. Und das Interessante ist, dass es auf der einen Seite meinem Vater auch viel gegeben hat. So, er war halt der Starke, eben dieser Retter. Aber er hat es auch benutzt, um Kontrolle über die Frauen zu haben. Also das war nicht nur das Helfen, sondern auf eine gewisse Art und Weise waren sie ihm auch ausgeliefert. Und wenn ich so gesehen habe, was für eine starke Kontrolle er über sie ausgeübt hat, und er hat sie nicht etwa in ihrer Selbstständigkeit unterstützt oder diese Selbstständigkeit zu fördern, so gut es ging, unter den Rahmenbedingungen, sondern er hat sie eigentlich wie kleine Mädchen behandelt, wo der große Papa sagt, wo es lang geht. Und ich fand das teilweise wirklich schlimm, wie er mit denen umgegangen ist. Also keine schöne Erinnerung an viele Szenen, die ich da habe.
Weil du jetzt nochmal so auch die Linie in die Generationen davor aufmachst. Ich glaube, grundsätzlich ist es super interessant, sich anzuschauen in seinen eigenen Beziehungsdynamiken. In welcher Linie, ich meine zum Beispiel für Männer ist es ja häufig dann, wenn ich in Frauenbeziehungen bin, ist es ja auch eine Linie zur Mutter, die auch stark prägt. Natürlich auch die Vaterbeziehung, völlig klar. Bei Frauen vielleicht auch in die andere Richtung. Mal zu gucken, was steht denn da an einer Linie mit dieser Dynamik und hat damit zu tun, wie ich damals die Beziehung oder immer noch die Beziehung zu meinen Eltern erfahren habe. Und das hat für mich wirklich, das war für mich ganz, ganz, auch ganz, ganz wichtig, weil in dem Moment, wo ich erkannt habe, da steht meine Beziehungspartnerin und dahinter steht noch die Beziehung meiner Mutter, die sehr, sehr alt ist und die natürlich sehr geprägt und mit dem sehr, sehr viel Themen und Schmerz und Muster und verschiedene Anteile, positive wie destruktive, zusammenhängen, hat erstmal eine Zeit gebraucht, mir klarzumachen, hier, da ist nicht nur diese eine Person vor mir, sondern da steht eine ganze Ahnenlinie an, die da wirklich auch wirkt in meiner Beziehung, wenn ich mir darüber nicht bewusst bin. Und deshalb glaube ich, ist auch diese Auseinandersetzung, gerade auch mit der entweder Vater-Mutter-Beziehung, ziemlich wichtig, um zu verstehen, was übernehme ich denn da möglicherweise? Nicht nur, was übernehme ich, sondern was hat mich so geprägt in dieser Beziehung, dass ich jetzt gewisse Muster erfülle aus diesem Kind heraus, das ich damals war. Das heißt, ja, auch dieses Erleben, zumindest bei mir, dass natürlich jedes Mal, wenn sich eine Beziehung erschließt, eine Beziehung, Menschen zusammenkommen, kommt immer das innere Kind, das alte Kind mit rein. Und zwar stärker, wie wenn ich erstmal für mich bin. Ja. Und dann kommen auch diese alten ganzen Themen. Und ich muss sagen, also es ist schon spannend und auch krass zu beobachten, was für Dynamiken ich so gefahren habe in meinen letzten Beziehungen. Und es hat sich wiederholt. Es war wirklich, und jetzt habe ich Traumaarbeit gemacht, habe ich Persönlichkeitsentwicklung gemacht und dennoch erlebe ich immer wieder und es wiederholt sich immer wieder und ich muss in den Beziehungen lernen, was zu verändern und nicht glauben, wenn ich eine Beziehung abgehakt habe, dann gehe ich in die nächste und das wird dann ganz anders sein und ich suche mir eine komplett neue Beziehungspartnerin, es verändert sich, das ist Quatsch, sondern es ist häufig dieses Lernen in der Beziehung. Ja.
Ich bin ja auch Paartherapeut seit vielen Jahren und ich glaube, dieses Anerkennen, dass wenn du eine Partnerin oder einen Partner hast, du hast eben nicht nur die Partnerin, also du hast ja kein weißes Blatt vor dir, sondern im Falle einer Heirat, du heiratest eine ganze Familie. Und zwar sowohl deine eigene, aus der du kommst mit den Mustern, wo du Beziehung gelernt hast. Und ich glaube, unsere Eltern, das sind die Beziehungsvorbilder, die wir so zuerst haben. Und dann natürlich mit der Partnerin, die auch aus dem Familiensystem kommt und natürlich auch geprägt ist durch die Beziehung, die ihre Eltern haben. Und es gibt wir haben wirklich so diesen witzigen Satz in Anführungszeichen, in der Paarberatung geprägt. Paare treffen sich beim gleichen Grundtrauma. Und zwar in der Regel, ohne es zu wissen. Und das scheint eine große Anziehungskraft zu haben, weil vielleicht die unbewusste Hoffnung ist, dass ich gemeinsam mit der oder dem anderen etwas lösen kann, was ich allein nicht hinkriege. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich das Versprechen und Potenzial, was in Paarbeziehungen liegt. Und gleichzeitig ist es aber auch so diese Konfliktstelle und diese Kann-Bruchstelle, nicht Soll-Bruchstelle, sondern eine Kann-Bruchstelle, weil oft die Bewältigungsstrategien sehr unterschiedlich sind. Also ich erzähle vielleicht mal aus meiner zweiten Ehe. Ich habe das den Vorteil, dass ich schon mehrere hinter mir habe. Zwei beziehungstraumatisierte Kinder. Der eine, nämlich ich bin in diese Autonomiestruktur gegangen. Ich schaffe es alleine, ich brauche niemanden. Lass mich in Ruhe, ich krieg das hin. Hat einen hohen Grad an Selbstständigkeit nach sich gezogen. Bei meiner Frau war es umgekehrt. Die hat es so gemacht, dass wenn sie mal jemanden hatte, dann festhalten unter allen Umständen und nicht loslassen. Und das kam dann zu so lustigen Situationen, wenn wir Konflikte hatten. Ich wollte mich zurückziehen und meine Ruhe haben und sie wollte mit mir reden. Und dann kam sie teilweise nachts so um 2 Uhr und sagte, ich kann wirklich nicht schlafen, das beschäftigt mich so sehr, was wir da haben. Können wir da nicht nochmal drüber sprechen? Und nein, können wir nicht. Ich bin einfach müde und will meine Ruhe haben und schlafen. Und morgen vielleicht. Und an diesen unterschiedlichen Bewältigungsstilen, also sie festhaltend und ich abwehrend, da sind wir ganz oft gecrasht am Anfang, bis wir erkannt haben, oh wow, wir machen es nur anders, aber wir haben eigentlich beide das gleiche Problem.
Das heißt, gleiches oder sagen wir mal ähnliches Trauma. Ja. Jeder hat einen anderen Weg gefunden, es zu bewältigen, ja, praktisch früh. Und daran kann es clashen oder wenn die Möglichkeit da ist, bewusst damit umzugehen, kann auch ein Stück Heilung zusammen passieren auf einem Weg.
Viel Heilung. Also ich glaube, das ist wirklich das Versprechen und das Potenzial, was in Beziehungen liegt, wenn du bereit bist, dich zu stellen. Wenn du bereit bist, dich wirklich auseinanderzusetzen. Wenn du wirklich bereit bist, sozusagen hinzuschauen, was sind eigentlich meine Muster in unserer Beziehung, die es schwierig machen. Und umgekehrt. Und nicht, du bist schuld, dass mir scheiße geht. Und das ist ja aber, ja, das kenne ich halt auch aus der Paarberatung, dass gerade Männer finden, dass sie sehr in Ordnung sind, aber dass sich die Frau verändert hat in den letzten Jahren und dass sie eigentlich zur Therapie gehen müsste. Erlebe ich ganz oft. Also ich würde sagen, 80% der Fälle findet der Mann, dass er in Ordnung ist und die Frau das Problem.
Ja gut, so kommt man natürlich nicht weiter. Das ist schwierig. Ich glaube, du hast ja gerade gesagt, also ein Heilungspotenzial liegt ja auch darin, dass man sozusagen in der Beziehung gemeinsam was Neues hinbekommt, wie man vielleicht an Mustern schon immer wiederholt hat. Was mir geholfen hat, häufig ist wirklich auch in der Tiefe zu verstehen, was hat meine zum Beispiel Beziehungspartnerin erlebt, was hat sie geprägt, welche Traumata stehen dahinter. Und dann konnte ich so einen liebevolleren Umgang teilweise damit finden, wo wir möglicherweise an Stellen angeeckt sind und dieses Verständnis von ihrer Seite mir gegenüber, was habe ich denn so erlebt, warum sitze ich auf einmal dissoziiert da und höre nicht mehr zu, ja, was ab und zu richtigen Clashs bei mir in Beziehungen geführt hat, so. Und dann aber dieses Verständnis, hey, das ist kein Desinteresse an dem Menschen gegenüber, sondern das ist möglicherweise wiederum eine Prägung, an der ich arbeite und die einfach immer mal wieder auch in mein Leben, in meinen Raum kommt, dass ich mal für ein paar Momente so ein bisschen abwesend bin, hat mir mal das Leben gerettet, so gefühlt. Und ich glaube, wenn wir schon mal beginnen, sozusagen in Beziehungen darüber uns auszutauschen, dann in Dialog zu gehen, uns zu verstehen mit unseren Prägungen, was ja nicht heißt, dass wir alles tolerieren müssen gegenüber, sondern schon auch konfliktfähig bleiben sollten, aber zumindest mal dieses Verständnis, was bewegt den anderen und warum sind gewisse Muster da und die waren auch mal eine Ressource und haben den Menschen auch geholfen. Und auf der Basis dann in diese gemeinsame Entwicklung zu gehen, wir kriegen was Neues hin.
Ich komme noch aus dieser Generation, wo ich sagen würde, patriarchalisch geprägt. Also wir Männer über Gefühle sprechen, das kam eher nicht vor. Und was mich so interessiert ist, du gehörst jetzt zu so einer neuen Generation von Männern, die wesentlich reflektierter sind. Männer, die einen viel stärkeren Zugang zu ihren eigenen Gefühlen haben, die sogar darüber sprechen können. Wo ich sage, das habe ich mühsam gelernt im Laufe der Jahrzehnte. Heute kann ich das auch so ein bisschen. Aber ihr seid ja schon ganz anders aufgewachsen. Was würdest du sagen, was macht eigentlich deine Generation von Männern? Was macht die anders in Beziehungen mit Frauen und auch in der Kommunikation mit Frauen?
Es ist schwierig. Ich erlebe nämlich Verschiedenstes.
Erzähl mal. Schwierig,
so sagen, eine ganze Generation könnte ich jetzt nicht unter einen Hut fassen und sagen, so und so macht es die Generation. Ich erlebe aber auf jeden Fall, dass deutlich mehr ich bin überzeugt, und natürlich bewege ich mich auch vielleicht manchmal in Blasen und so weiter, aber ich bin überzeugt davon, dass mehr Offenheit entsteht, auch eigene Themen zu reflektieren. Zum Beispiel, ich bin ja auch in einer Männergruppe mit Gleichaltrigen und wir treffen uns und wir tauschen uns auch über unsere Gefühle, Beziehungsängste, unsere Themen, Beziehungen, wie es uns im Leben geht, wie wir im Leben stehen. Wir gehen da wirklich auch in Dialog und in die Tiefe und teilen uns darüber und tauschen uns aus. Das heißt, da ist schon eine gewisse Offenheit. Wir haben früh angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, Traumaarbeit. Das heißt, ich glaube, es ist schon grundsätzlich mal mehr Offenheit da, sozusagen gemeinsam oder auch grundsätzlich für sich selbst gewisse Themen zu reflektieren und zu verändern. Gleichzeitig erlebe ich in meiner Generation aber auch zwei Strömungen. Ich kann jetzt nur von Millennial sprechen, das ist die Generation, mit der ich viel zu tun habe. Ich kann jetzt nicht von den anderen Generationen sprechen. Gleichzeitig erlebe ich auch dass es praktisch, wenn man so eine Schere hat, einmal in eine Richtung geht von auch viel Narzissmus. Ich würde sagen, so dieses, wo das mit dem Herzen verbunden sein, dann auch nicht vorhanden ist, sondern viel eben über Leistung, über Ego, über Status, über solche Sachen gelebt wird. Und dann gibt es so diesen, sag ich mal, die andere Extrem der Schere, wo wirklich noch die Visionen fehlen, diese eigenen Ziele im Leben, dieses ich stehe für mich, ich setze mich durch, ich mache es allen recht, ich mache mich klein, Hauptsache ich habe keinen Konflikt. Und diese Mitte ist schon, da wäre mehr möglich zwischen dieser Schere. Also wirklich dieses für sich stehen, auch mal sich durchsetzen können, klar sein, für eine Vision kämpfen, gleichzeitig aber auch eine gewisse Empathie haben, mit dem Herzen dabei sein. Und die Qualität, diese vereinte Qualität dieser beiden Richtungen, erlebe ich jetzt, habe ich das Gefühl, nicht so viel.
Okay.
Die erlebe ich, aber könnte definitiv mehr sein, ohne jetzt zu sehr ins Defizit zu gehen. Und genau.
Und wenn du das so beschreibst, dass das da beobachtest du so einen Narzissmus. Also es ist ja auf der einen Seite ist ja Narzissmus sozusagen so ein belegter therapeutischer Begriff Und wie verwendest du den gerade in dem Kontext, über den du gesprochen hast?
Narzisstisch eher in die Richtung sehr möglicherweise sehr egozentriert, abgeschnitten, sehr auf den eigenen Vorteil bedarft, abwertend manchmal möglicherweise. Also schon auch Verhaltensmuster, wo man sich selbst in eine Überhöhung bringt und nicht wirklich mit dem Herzen verbundenen Menschen gegenübertritt. Und das ist was, also ich kann es nur so mitbekommen, ich bekomme es aus Beziehungen mit, dass es schon sehr häufig der Fall ist, dass ich tatsächlich auch Frauen treffe. Wirklich häufig, aber gut, ich bin ja auch Retter. Möglicherweise treffe ich das ja häufig auch. Aber Frauen treffe, die eine Vergangenheit mit sehr starken narzisstischen Männern haben.
Okay.
Vielleicht ist es auch gefärbt, das Bild. Deshalb kann ja gut sein. Vielleicht ist es bei dir auch anders. Aber das habe ich wirklich tatsächlich jetzt immer mehr erlebt, mit Frauen gesprochen zu haben, die sagen, ich habe ja Männer erlebt. Und wie gesagt, das ist ja nur ein Teil, aber Männer erlebt, die haben mich klein gemacht, die haben mich systematisch abgewertet und ich habe es am Anfang gar nicht so richtig gecheckt, was da abgeht. Ne? Und das ist was, das erlebe ich schon häufiger. Und ich frage mich, ob das damit zusammenhängt, dass wir so eine leistungsgetriebene Gesellschaft haben, wo viel auf Leistung und Erfolg und gerade diese Werte in den Vordergrund gestellt werden in der Erziehung, dass es sozusagen das A und O ist, aber gleichzeitig die emotionale Nähe, die Bindung und so weiter fehlt. Ja.
Naja, und ich frage mich sozusagen gerade, wenn ich dir zuhöre, könnte es auch sein, dass wenn wir unsere eigenen Themen nicht wirklich bearbeitet und gelöst haben, dass wir sozusagen die Partnerin und die Partner anziehen, mit denen wir auch dieses Thema immer wieder geliefert bekommen, so lange, bis wir es begriffen haben und uns mal darum gekümmert haben und es vielleicht auch so gelöst haben und dass dann auch andere Partner in unser Leben treten können.
Genau, das habe ich, die Anspielung habe ich ja eben gemacht. Das ist möglicherweise der Grund ist, warum ich auch immer wieder ähnlichen Mustern oder auch ähnlichen Erfahrungen begegne und dadurch vielleicht auch sich die Meinung ein bisschen färbt. Aber das glaube ich schon. Ich glaube, wir können einmal in der Beziehung gemeinsam wachsen und können was Neues hinbekommen. Und gleichzeitig hat jeder auch eine Eigenverantwortung, an sich zu arbeiten, die eigenen Traumata zu integrieren. Und ich glaube schon auch, wenn sich da was verändert, wenn sich unsere Ausstrahlung verändert, wenn wir ein anderes Wirken haben, dass dann auch wiederum andere Menschen in unser Leben kommen. Jetzt haben wir ja über so eine Beziehungsdynamik gesprochen. Das ist so die Opfer, Retter, möglicherweise Täter, dieses Dreieck. Was gibt es denn noch? Also jetzt identifizieren wir beide ja schon bei uns zumindest, dass dieses Retten so eine Dynamik ist. Oder gehen wir vielleicht erstmal darauf ein, was ist denn deine Erfahrung, wo das auch richtig zu Crash geführt hat?
Was genau meinst du? Was hat was
diese
hat
Dynamik, dazu, dieses
zu Crash? Also ich kann noch mal eine andere Dynamik beschreiben, die ich in meiner ersten Ehe hatte. So die, wir haben uns sozusagen beide aus unseren alten Familien hinaus gerettet und wir haben und wurden dann aber zu so einem Powerpaar zusammen, was sich wirklich wechselseitig gestärkt und verstärkt hat. Also da war das wirklich so, gemeinsam sind wir stärker und gemeinsam trauen wir uns auch alles zu. So wir, also wir sind nicht gegen den Rest der Welt, aber wir hätten es auch gemacht, wenn es notwendig gewesen wäre. Das war schon eine coole Erfahrung, das sozusagen das erlebt zu haben, dass ja einfach in meinem Fall mit einer Frau zusammen gewesen sein, die wirklich eine Powerfrau gewesen ist. Und das war, also merke ich so, wenn ich, da bin ich immer noch begeistert davon, was wir sozusagen gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Woran wir dann sozusagen gecrashed sind, war, dass wir beide konnten sehr gut miteinander. Und wir hatten auch eine Vision, wo wir in unserem Leben hin wollten. Aber wir kamen ja beide aus so Familiensystemen, die eigentlich ziemlich kaputt waren. Wo es keine stabilen Bindungen gab, wo es nicht wirklich dieses gesehen werden gab. Und als wir Kinder bekommen haben, da hat sich unser Leben insofern verändert. Auf einmal waren wir kein Paar mehr, sondern Familie. Und jetzt standen notgedrungen, sondern standen die Kinder im Mittelpunkt. Und da waren wir auf einmal kein Powerpaar mehr, sondern dann wurde auf einmal jeder mit dem konfrontiert, wo wir herkamen. Und dann haben wir uns da so durchgerettet und unser Möglichstes versucht, aber gemerkt, als Paar sind wir stark, aber als Familie nicht wirklich. Weil keiner von uns hatte gute Familienbilder und wir hatten auch so keine gemeinsame Familienvision. Und dann ist tatsächlich auch unsere Beziehung auseinandergegangen. Weil Familie war nicht wirklich unsere Stärke. Und das war schade. Und damals waren wir noch nicht so weit, um uns Hilfe zu holen und vielleicht zu lernen, was Familie in unserem Fall bedeuten würde.
Mhm. Würdest du sagen, da hatte diese Beziehungsdynamik, über die wir gesprochen haben, einen Anteil oder war das jetzt eher unabhängig davon?
Nein, da hatte... Das hat, wie soll ich das ausdrücken, die sozusagen, wir haben uns ja beide rausgerettet aus so dysfunktionalen Familiensystemen. Und wir haben ein Paarsystem gebildet, das war richtig cool und stark. Aber als wir selber Familie wurden, da sind wir in unsere alten familiären Muster zurückgefallen, aus denen wir kamen und konnten damit noch nicht wirklich umgehen und haben es wirklich nicht hingekriegt.
Ja, okay, das verstehe ich. Ja. Ja, weil ich habe das mal erlebt, auch in einer Beziehung, dass durch dieses Retten oder Retteropfer, durch diese Dynamik, dass ich mal retten wollte, dass es dazu geführt hat, dass wir noch in eine ganz andere Dynamik gerutscht sind. Ich habe das erst später kennengelernt und zwar, es gibt so zwei englische Begriffe, Love Addict und Love Avoidant. Also die Person in der Beziehung, die nach Liebe sozusagen sich sehen und die diese Liebe zu sich ziehen möchte. Und je stärker die Person das macht, umso mehr geht der Love Avoidant in das, oh, ich brauche Raum, ich brauche Unabhängigkeit, in den Rückzug. Und tatsächlich hat das die Beziehung am Ende, das war eine Beziehung, die ich hatte, wirklich, ich glaube auch, war eine der längsten, hat es zum Bruch gebracht. Weil wir haben dieses Muster zwar zum gewissen Grad gesehen, aber das ist so automatisch abgelaufen, dass immer eine Person sozusagen nach Liebe gezogen hat und die andere ist komplett ins Vermeidende gegangen und andersherum. Und wir kamen da nicht raus. Wir haben Therapie gemacht, wir haben Sitzungen. Und irgendwann haben wir gesagt, wirklich an diesem Punkt, wir kommen nicht raus aus der Dynamik. Es macht keinen Sinn. Und ich habe schon auch gemerkt, dass das natürlich auch mit der Dynamik, die ich häufig fahre, dieses Retter-Ding schon auch zusammenhängt. Ja. Das ist natürlich, ist es ja in dem Moment, wenn ich ins Retten gehe, keine Beziehung auf Augenhöhe. Das heißt, es ist immer so, und gleichzeitig habe ich das natürlich auch mit als Täter in der Beziehungsdynamik natürlich auch gefördert. Und auf der anderen Seite habe ich einen Komplett-Kollaps bekommen, wenn ich gehört habe von meinem Gegenüber, von meiner Partnerin, ich brauche dich. Dann bin ich komplett eskaliert und dann gab es erstmal einen Konflikt. So. Ich gesagt habe, das darf nicht sein, man darf sich nicht brauchen. Man kann und aber so diese, also was ja eigentlich so ein bisschen konträr ist, ja, das war ein krasses Schwanken zwischen Polen und hat mir gezeigt, so, boah, das hat ganz schöne Auswirkungen.
Ja, und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, mit wenn wir beide haben ja dann so, wir haben ja schwache, bedürftige, hilflose Mütter erlebt. So, und wenn mir eine Frau begegnet ist, die sozusagen schwach und hilflos war, dann haben sich bei mir alle Nackenhaare aufgestellt. Und ich war da auch nicht gut. Also ich bin gut gewesen sozusagen mit starken Frauen, die es selber auf die Reihe gebracht haben und auf eigenen Füßen stehen konnten. Mit denen konnte ich super. In dem Augenblick, wo ich bedürftige Frauen getroffen habe, die sogar um Hilfe, dann bin ich geflüchtet, weil das konnte ich überhaupt nicht ab.
Spannend, ja. Aber das ist wahrscheinlich da, wo wir unterschiedlich gehandelt haben. Weil ich dann schon oft erlebt habe, ich war dann schon, je nachdem wie tief ich dann in so eine Beziehung gerutscht bin, war ich dann sehr schnell in so Dynamiken, dass ich in eine Schuld kam. Und zwar Und natürlich in der Linie zu meiner Mutter. Das ist mir in den Momenten nicht immer bewusst gewesen. Es war kein bewusstes Verhalten. Aber das war ganz häufig so, nee, ich muss da jetzt erstmal noch was gut machen, wenn ich das erlebt habe. Oder ich muss da jetzt erst noch mal was richten. Ich kann da was geben, um wieder was zu heilen, was möglicherweise vor die Frau an Verletzung ausgestrahlt hat. Und das hat mich auch magisch angezogen. Und zwar aber jetzt nicht nur in dem Sinne so in der Attraktivität angezogen, sondern eher so, ich fühle mich da richtig so in so einem Schuldzug hingezogen und ich muss da was gut machen. Und wie unglaublich kräftig das ziehen kann, so eine Dynamik, das war schon auch erstaunt zu sehen.
Ich glaube, du bist da in eine Verantwortlichkeit gekommen.
Ja.
Und hast sie genommen und ich bin einfach in die Flucht gegangen.
Ja.
Hm. So schnell wie möglich weg. Weil das will ich auf gar keinen Fall. Das kenne ich noch von früher.
Ja, und das Spannende auch für mich dann zu sehen, ich hatte auch mal Angst, die Frau zu verletzen. Und zu enttäuschen, zu verletzen. Und ich denke schon auch aus dem Ding heraus, weil ich als Kind erlebt habe, wie verletzend gewisse Dinge waren und ich dann aus dieser Brille heraus, dass der Person übergestülpt hat, obwohl die ein eigenes Leben hat, eine eigene Geschichte, eine eigene Verantwortung. Und ich gesagt, nee, ich will der nicht diesen Schmerz zufügen. Ja, also wirklich, da kam eigentlich dieses Kind raus, was erlebt hat und das Gefühl hat, okay, damit werde ich zum Täter und mache mich schuldig und füge das zu, was ich als sehr schmerzvoll erlebt habe, wenn ich zum Beispiel eine Beziehung abbreche, wenn ich zu mir stehe und mein Ding mache. Das war auch interessant zu beobachten und häufig eine große Angst bei mir, weil ich als Kind viel Ohnmacht erlebt habe auch, gerade auch im Zusammenhang mit meiner Mutter und der ganzen Erkrankung, auch mit meinem Vater. Und die größte Angst von mir ist Ohnmacht. Und ich schon auch das Gefühl hatte, die Schuld, und die hat mich in Handlung gebracht, um nicht irgendwo eine Ohnmacht fühlen zu müssen. Und das musste ich auch erstmal noch erkennen. Ja.
Und ich glaube, das sind so gute Beispiele dafür, wie sehr unsere kindlichen, frühkindlichen oder auch späteren Erfahrungen als Jugendliche tatsächlich unser Verhältnis zum anderen Geschlecht prägen. Ich habe beispielsweise, ich habe Frauen auch in ihrer gewalttätigen Seite erlebt. Ich habe meine Mutter, wenn die in ihre Psychosen kam, die hat mich körperlich attackiert und angegriffen. Und da musste ich mich körperlich wehren, um mich zu schützen. Oder ich habe als kleiner Junge, ich habe sexuellen Missbrauch durch eine Frau erlebt. Wirklich diese Übergriffe und habe da schon die Erfahrung gemacht, auch Frauen können gewalttätig sein und hatte deswegen sozusagen nicht so sehr die Idee, ich muss Frauen schonen. Weil ich habe wirklich auch diese Täterseite an mir selber erlebt und dachte, nee, da ist nichts mit Schonung, sondern ich muss mich jetzt hier verteidigen, um da einigermaßen heil rauszukommen. Und ich glaube auch später sozusagen, ich habe Frauen, glaube ich, nie unterschätzt, was ihre Täterseite angeht.
Jetzt haben wir ja so ein bisschen aus unserer Geschichte erzählt, was wir so für Dynamiken kennen. Jetzt gibt es vielleicht Zuschauer, Zuschauerinnen, die kennen ganz andere Dynamiken. Was sind denn so, vielleicht gehen wir jetzt mal so ein bisschen auch aus der Trauma-Experten-Brille daran, was sind denn noch so Beziehungsdynamiken, die dir häufig begegnen in der Praxis? Jetzt gibt es eben nicht nur das Retter-Opfer-Thema, sondern es gibt ja noch ganz andere Dynamiken.
Ein Muster, was mir häufig begegnet ist, sind hierarchische Beziehungen. Hierarchische Beziehung meint, dass es ist eben nicht auf Augenhöhe, sondern einer ist immer oben drüber und der andere oder die andere ist unten drunter und das kann auch wechseln. Und das beobachte ich ganz häufig in Beziehungen, dass der Mann dann oft in die Papa-Rolle kommt oder die Frau kommt in die Mama-Rolle und der andere kommt in die Kinderrolle und das wechselt dann so, weil diese Paare nicht wirklich gelernt haben, sich als Erwachsene auf Augenhöhe zu begegnen, sondern emotional eigentlich noch Kinder in ihrer Beziehung sind. Und dann wissen sie auf der und das passiert sozusagen ganz häufig. Der Mann sagt dann oft, wo es lang geht, ne, geht in so eine Papa-Rolle, ich weiß das. Und die Frau weiß natürlich, was der Mann braucht und wo es ihm fehlt und was er tun müsste. Und das sind keine Beziehungen auf Augenhöhe. Also dieses hierarchische diese Parentifizierung, ein anderes Beziehungsmuster, was ich ganz oft erlebe in Beziehungen, ist Gewalt. Und zwar kann das verbale Gewalt sein, emotionale oder auch physische Gewalt. Und das ist oft sehr versteckt. Das fängt ja oft so mit Abwertung an. So mit dieser, mit Abwertung, mit Zuschreibung. Also Abwertung halt, vor 2 Jahren hast du noch besser ausgesehen oder interessant, dass dieses Kleid jetzt nicht mehr passt. Oder, deine Bauchmuskulatur war auch schon mal stärker.
Sind das so ein bisschen diese narzisstischen Anteile? Also weil da hast du ja häufig auch diese, auf der einen Seite eine gewisse Idealisierung, auf der anderen Seite diese Entwertung. Also wo es darum geht, dass wirklich eine Person immer wieder latent manipulativ die andere entwertet und die andere aber sehr idealisiert auf diese Person guckt oder sogar versucht, diese zu retten.
Ich unterscheide es nochmal, diese Dynamik von idealisierten Beziehungen entsteht ja oft aus dieser Verliebtheit heraus, meine Hormone spielen verrückt und so weiter. Und ich sehe nur die guten Seiten an der anderen oder am anderen. Und meine Traumfrau. Und dann fängt ja so nach einer gewissen Zeit, geht es ja um Alltagstauglichkeit. Und dann denke ich, da gibt es ja noch andere Seiten. Oh, habe ich das auch mit eingekauft? So, also dann gibt es wirklich so eine Desillusionierung und man fängt an, sich so zu sehen, wie man eben auch wirklich, wirklich ist. Und das ist aus meiner Sicht sozusagen, das ist ein normaler Prozess. Ich glaube, den machen alle Paare mehr oder minder durch. Und ich glaube, da geht es dann darum, in der Beziehung das Besondere am anderen zu entdecken, aber ohne ihn zu idealisieren, sondern indem man wirklich so diese Stärken, diese Besonderheiten, diese Schönheiten entdeckt und diese Schwächen und was halt nicht so stimmt, ja, das gehört halt auch dazu. Und das macht dich nicht weniger liebenswert. Es nervt mich zwar manchmal und gehst mir auf den Sack, aber das bist halt du. So, und diesen Prozess dann hinzukriegen, sozusagen von der Idealisierung über die Realisierung in diese Anerkennung und diese Szene, so bist du wirklich. Das kann eine sehr liebevolle Entdeckungsreise sein und werden. Beim Narzissmus, glaube ich, kommt dazu, da missbrauche ich den anderen, dass es mir gut geht. Da geht es mir überhaupt nicht um den oder die andere, sondern es geht mir immer um mich und du hast dazu beizutragen oder ich missbrauche dich dafür, dass du dazu beiträgst, damit es mir gut geht. Und wie es dir geht, interessiert mich überhaupt nicht.
Und das sozusagen aus Trauma, in der diese Art der Manipulation, die ja gar nicht nur unbedingt bewusst, sondern auch unbewusst, aber auch bewusst abläuft, jetzt wirklich bei Narzissten, in einer Art und Weise passiert, die das Gegenüber im ersten Schritt überhaupt nicht begreifen kann. Das ist ja, also was ich da schon, also jetzt nicht an mir selbst, möglicherweise, aber jetzt nicht in gewissen Ausmaßen erlebt und mitbekommen habe, wie hochperfide diese Manipulation abläuft und zu welcher Co-Abhängigkeit und sonstigen das führen kann, von sozusagen im ersten Schritt den Menschen hochzuhalten, Komplimente zu machen, das Gefühl zu geben, du bist die einzigste Person im Leben und dann eiskalter Fall und dann schwankt es, sobald es grenzwertig wird, dass die Beziehung sich dem Ende neigen könnte, dann kommt wieder die Idealisierungsphase durch den Narzissten. Also wie perfide das abläuft und wie das an tiefste Instinkte appelliert des Menschen und sich dadurch immer fort und fortsetzt.
Naja, Narzissten haben oft was sehr Charismatisches. Die sind oft ziemlich intelligent und sie sind einfach hochprofessionelle Manipulateure oder auch Manipulateurinnen, weil sie dir sozusagen diese Illusion geben, dich zu sehen, zu spüren, was du brauchst. Und sie erwecken den Anschein, als ob sie dir das alles geben könnten. Und dann stellt sich halt heraus, ja, können sie ungefähr 5 Minuten lang oder 2 Tage. Und das ist ihre Strategie, den, die oder den anderen einzufangen, weil es geht nicht, bei Narzissten geht es nie um den anderen, sondern immer um sie. Und sagen, was es oft so schwierig macht, ist, dass Narzissten können oft so eine emotionale Intensität und so einen Rausch erzeugen. Und wenn du das mal erlebt hast, dann kannst du wie süchtig danach werden. Und sozusagen der geübte Narzisst gibt seinem Opfer immer so viel, dass der oder die andere nicht wirklich weggeht, sondern er hält die Hoffnung und Illusion im anderen aufrecht, ich könnte mich ja doch noch ändern, wenn du dich nur genug anstrengst. Und das ist natürlich perfide.
Ja, ich meine, da bleiben ja manche Menschen jahrelang drin hängen und sind zerstört, wenn die da rauskommen. Also die brauchen da Jahre, um sich wieder aufzubauen, um Selbstwert aufzubauen. Das ist schon krass. Tatsächlich so eine andere Dynamik, die ich auch tatsächlich erlebt habe, also und zwar zum Thema Konflikt. Ich habe tatsächlich in meinem Leben zwei Beziehungen erlebt. Eine mit kompletter Konfliktvermeidung. Also wirklich ganz schwierig, irgendwelche Konflikte in den Raum zu geben und sich dann auseinanderzusetzen. Und ich hatte schon immer im Kopf, und das wusste ich auch schon früh, dieses Verständnis dafür, wenn kein Konflikt Raum bekommt, dann knallt es irgendwann so dermaßen, dass von heute auf morgen auseinanderfliegt. Genau das passiert. Das heißt, da habe ich in einer Beziehung, das finde ich interessant, dass ich zwei sehr unterschiedliche Strategien oder Dynamiken erlebt habe. Einmal diese komplette Konfliktvermeidung. Und dann hatte ich schon auch eine längere Beziehung, wo sehr viel, ich sage mal jetzt nicht sehr viel, aber schon deutlich häufiger Konflikte stattgefunden haben und sehr intensiv teilweise waren. Wobei ich da dann häufig eher das Gefühl hatte, da wurden erstmal ein paar innere Kindanteile getriggert. Das hat den Konflikt eskalieren lassen. Und dann haben wir es aber immer hinbekommen, ihn auf einer Erwachsenenebene zu beenden, was sehr gut war. Aber da habe ich in zwei Beziehungen was komplett Unterschiedliches erlebt, ich als eine Person. Und auch zu sehen, dass schon auch, zwar natürlich schon ein gewisses Grundmuster da ist, aber dass man schon auch sehr unterschiedliche Erfahrungen in unterschiedlichen Beziehungen machen kann.
Und das, was du beschreibst, sozusagen, wenn ich das in Zusammenhang mit Trauma bringe, diese Konfliktvermeidung hat ja meistens zwei Ursachen. Das eine ist, ich will mich dir nicht zumuten, so wie ich bin, und deswegen sage ich auch nicht, was ich wirklich denke oder fühle, weil ich Angst habe, dich zu verlieren, wenn ich das tue. Und das ist so die eine Seite, warum ich es nicht tue. Und auf der anderen Seite traue ich es mich nicht, weil ich glaube, ich bin nicht gut genug. So dieses, also einmal diese Verlustangst vor dem anderen und auf der anderen Seite so dieses Gefühl, ich bin's nicht wert, ich darf das nicht. Und das hat natürlich ganz oft mit frühkindlichen Erfahrungen zu tun. Und die andere Variante, die du beschreibst, ist ja dieses, wir fetzen uns und wir streiten uns wie die Kesselflicker. Und du hast ja gesagt, sozusagen wie die kleinen Kinder. Und da beobachte ich oft, wer streitet denn da wirklich? Also ist es tatsächlich der Konflikt zwischen Mann und Frau in dem Fall oder zwischen den Partnern? Oder gehe ich in den Konflikt und und nehme dich sozusagen als Projektionsfläche für etwas, was ich beispielsweise in meiner Familie erlebt habe und hau jetzt auf dich ein, mein aber eigentlich zum Beispiel mein Vater oder mein eigentlich meine Mutter. Aber nur zu 30% geht es überhaupt um dich, sondern ich arbeite da noch was ab und prügel auf dich ein. Und die Prügel gehört eigentlich zu jemand anders. Und das ist halt auch oft ein Muster, was ich beobachte. Und wenn die sich dann einkriegen und sagen, ey, worum geht's denn eigentlich, dann ist super. Aber oft schlagen sich da zwei Kinder und versuchen, ihre eigene Kindheit zu verprügeln, aber begegnen sich nicht als erwachsene Menschen.
Ich meine, das ist ja im Prinzip, wie Krieg im Wohnzimmer entsteht. Ja, also wir schauen ja auch immer auf die Welt und auf die Kriege. Und Gleichzeitig passieren die Muster in den Wohnzimmern daheim bei Menschen. Dieses, wenn unintegriertes, unbearbeitetes Trauma, großer Schmerz, Hass, Wut, die gar nicht dem Gegenüber gehört, anderen Menschen sozusagen vor den Latz geknallt wird und dort ausagiert wird. Und ich meine, so entsteht Krieg. Und das passiert auf kleiner Ebene in den Haushalten. Und entweder kann man dann da noch irgendwie einigermaßen Umgang finden oder, und das ist auch ein Riesenthema in Deutschland, es eskaliert in Gewalt. Es eskaliert in psychischem Terror, es eskaliert in Kinder werden weggenommen, müssen weggenommen werden. Also da gibt es ja auch ganz große Probleme.
Also es stimmt leider, sozusagen auch persönliche Beziehungen sind oder können zum Kriegsschauplatz werden. Und das eigentlich Schlimme daran für mich ist nicht, dass mal zum Krieg kommt, dass man sich richtig fetzt und dass man sich vielleicht auch richtig verletzt, wenn man sich wieder findet und guckt, worum es geht und es auch einsieht, was man da veranstaltet hat und sich dann auch wieder versöhnt, dann kann das ja weitergehen. Das aus meiner Sicht Schlimme ist, wenn man sich an diesen Zustand eines latenten Krieges gewöhnt und man wird verletzt und man verletzt den anderen und man spürt gar nicht mehr, wie weh das eigentlich tut. Wenn man sich so eine Schutzschicht, so eine Panzerschicht dazugelegt hat und erst wenn Leute von außen kommen und das miterleben und es schier nicht aushalten, sondern gleich weg möchten, die merken dann, was diese Paare eigentlich tun. Und das halte ich sozusagen, diese kalten Kriege in den Beziehungen, an die man sich gewöhnt hat, das ist halt so. Und manchmal noch schlimmer als diese heißen Kriege, wo man sich dann wirklich hinsetzen muss und sagt, okay, was veranstalten wir hier eigentlich und wie können wir wieder Frieden schließen? Das ist aus meiner Sicht oft leichter, damit zu arbeiten, sozusagen mit diesen Akutkrisen, als mit diesen verschleppten Gewohnheiten so wie ich es eben beschrieben habe, wirklich so, es ist halt kalter Krieg, man bringt sich nicht um, aber es tut auch nicht gut.
Das ist ja eigentlich auch was unglaublich Trauriges, weil man wiederholt ja was, was man an Schmerz erlebt hat, ob das jetzt im Elternhaus war, im Schulsystem, transgenerational schon sich fortgesetzt hat. Das heißt, man reinszeniert das Ganze in einem neuen Kontext, einer neuen Beziehung, erlebt es wieder und wieder, fügt sich selbst und nicht nur dem Gegenüber den gleichen Schmerz zu, was ja eigentlich was sehr Trauriges ist. Und also ich glaube, da gibt es auch ganz viel zu verzeihen. Also ich glaube, ich habe zum Beispiel, für mich war es auch ein Prozess, mir da auch erstmal in gewissen Dingen selbst auch zu verzeihen, was ich mir durch gewisse Beziehungsdynamiken, weil ich glaubte, sie so richtig Beziehung zu leben und da eigentlich was zu wiederholen, um mir selbst auch einen Schmerz zuzufügen, also Mitgefühl. Bei mir ging es darum, ein Mitgefühl für mich selbst zu entwickeln. Wie ist es eigentlich, wenn ich nur auf die anderen gucke, wenn ich meine Bedürfnisse hinten anstelle, wenn ich sozusagen emotional eher noch zugrunde gehe, als dem anderen irgendwie einen Schmerz zuzufügen oder eine Enttäuschung zu verursachen. Jetzt mal sehr stark ausgedrückt, aber erstmal mir dazu verzeihen, auch sozusagen, dass ich da mir sozusagen auch selbst wieder einen Schmerz zufüge. Und ich glaube, das sind, und dann natürlich auch in diesen Dynamiken, die du gerade beschrieben hast, gibt es auch gegenseitig viel zu verzeihen, glaube ich, um was Neues hinzubekommen. Und ich glaube, es braucht wirklich in Beziehungen diese Arbeit an sich selbst, diese Selbstreflexion, man muss seine eigenen Trigger verstehen. Und ich glaube, wenn man wirklich eine bewusste Beziehung führen will und man wachsen möchte und nicht ständig in die Luft gehen möchte, weil mein Gegenüber sozusagen einen Satz sagt, den schon mein Vater oder meine Mutter oder mein Großvater, Großmutter gesagt hat, der mich irgendwie mit einer schmerzhaften Erfahrung verbindet, sondern wirklich als erwachsener Mensch gegenübertreten möchte, wenn wir dann nicht an uns arbeiten, uns nicht verstehen, nicht auch versuchen, da geht es auch um Mut, da geht es auch den Arsch hochzukriegen und mutig was Neues auszuprobieren. Und ich kenne es von mir selbst. Es ist so sicher und einfach, in meinem Muster zu bleiben, auch wenn es mir schadet, auch wenn es anderen schadet, auch wenn es weh tut und wenn es mich vielleicht auf der Strecke lässt. Es ist so viel einfacher, wie zu sagen, nee, jetzt stehe ich mal für mich ein, jetzt setze ich eine Grenze und ich habe die Gefahr, dass ich mich schuldig fühle und der ganze Scheiß von früher hochkommt, aber ich tue es. Das braucht Mut und Überwindung. Und ich glaube, davon brauchen wir, mehr, wenn wir unsere Beziehungen bewusst gestalten wollen.
Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, wenn man uns beiden jetzt so zuhört, dann denkt man ja, oh mein Gott, Beziehung, sollte ich denn ja nicht besser die Finger zulassen? Und ich musste lachen, weil vor ein paar Tagen wurde eine Studie zur Gewalt gegen Frauen wurde veröffentlicht, und der Kriminalbeamte, der da dann stand und das davon erzählt hat, und da wurde dann gefragt, naja, was können Frauen denn sozusagen tun, um das Gewaltrisiko für sich zu senken? Und dann hat er so ganz trocken gemeint, keine Beziehung mit Männern einzugehen. Das ist schon mal die erste Präventionsmaßnahme, was natürlich stimmt, aber gleichzeitig, glaube ich, hat ja jeder von uns diese Sehnsucht nach Beziehung, und wir haben ja auch gute Erfahrungen gemacht in Beziehungen. Ich meine, sonst würden wir es ja nicht immer wieder versuchen.
Ja, und ich meine, das ist ja dieses Beispiel, was du genannt hast, das ist ja, sagen, eine Schublade aufmachen, wieder zumachen. Wenn wir beginnen, an uns zu arbeiten, und das ist ja das, worüber wir gesprochen haben, wenn wir uns besser verstehen, wenn wir verstehen, warum wir in gewissen Dynamiken landen, wenn sich da was verändert, dann stoßen wir ja auch auf neue Menschen. Ja, und vielleicht gibt es dann auch die Möglichkeit, dass wir eben in anderen Beziehungen landen.
Und ich kann es vielleicht so auch aus meiner Erfahrung berichten, dass im christlichen Kontext hast du ja immer dieses Bild, bis dass der Tod uns euch scheidet. Ja, so, das ist ja, und wir denken ja immer dann, naja, eine Beziehung müsste halten bis an unser Lebensende. Zu der Zeit, als dieser Spruch entstanden ist, war, glaube ich, die durchschnittliche Lebenserwartung 35 Jahre. Dieses, bis dass der Tod euch scheidet, war damals eben nicht ein fernes Ereignis, sondern da gab es eine hohe Müttersterblichkeit bei der Geburt der Kinder und so, sondern das war oft das nächste Ereignis, was dann anstand. Und ich glaube, dass auch so Beziehungsmodelle heute sein dürfen, neben diesem, wir bleiben ein ganzes Leben zusammen, zu schauen, dass man eine gute Beziehung für die jeweilige Lebensphase hat, in der man sich befindet. Also ich habe so im Rückblick, wenn ich mir so meine drei Lebensphasen anschaue, so dieses Jugendliche, sagen wir mal, bis 35, dann so diese mittlere Phase, vielleicht bis 60 und jetzt nochmal. Ich glaube, ich hab immer wieder gute Frauen gefunden für die jeweilige Lebensphase. Und was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, wir haben eine wirklich gute Zeit gehabt, und ich glaube, wir haben alles gelebt, was wir in dieser Lebensphase leben konnten. Und bei mir ging es dann darum, sozusagen anzuerkennen, wir haben alles miteinander gelebt, was wir leben konnten. Und jetzt ist es eigentlich an der Zeit, ein gutes Ende zu finden und das zu feiern, was wir da gemeinsam erreicht haben, oder auch zu betrauern, was wir nicht hingekriegt haben. Aber dass es eben gar nicht mehr um diese Idee geht, einen oder eine fürs ganze Leben, sondern dieses, was stimmt denn jetzt für diese Phase? Und ich habe, also meine Beziehungen haben im Schnitt schon immer so zwischen 15 und 20 Jahre gedauert, wenn ich so in diesen Abschnitten denke. Und das war großartige Zeiten. Aber es wäre sehr leidensvoll geworden, glaube ich, wenn es kein Ende gefunden hätte. Also ich bin keiner, der in Gewohnheiten sterben kann. Ich kriege das einfach nicht hin.
Jetzt beschreibst du eine sehr bewusste Herangehensweise. Ich glaube, es ist wichtig, weil in unserer Generation, in meiner Generation und vor allem in den jüngeren, erlebe ich gleichzeitig, aber das ist natürlich nicht der bewusste Umgang, über den du gerade gesprochen hast, auch das Thema, dass sehr wenig Commitment da ist. Das heißt, heutzutage kann man jemanden, das heißt dann im Internet ghosten, also über WhatsApp einfach den Kontakt abbrechen, nie wieder, tschüss. So auch häufig diese Dynamik, wenn es zu nah wird, wird es gefährlich und zack, auf Abstand schieben. Und das sind auch wieder Dynamiken, wo ich manchmal das Gefühl habe, so dieses zu wenig Commitment auch ein großes Thema ist. Und das nimmt zu, meiner Meinung nach. Das wird nicht weniger. Das heißt, immer so diese Gratwanderung zwischen, wir leben natürlich, und das ist ja toll, in dieser freien Gesellschaft, wo man mehr sagt, hey, wir gehen einen Lernweg zusammen. Wir gehen so lang zusammen, wie wir gemeinsam wachsen oder wie es für uns stimmig ist. Und gleichzeitig kippt es aber auch, habe ich das Gefühl, gerade bei den Jüngeren auch häufig in sowas, ich committe mich nicht mehr, ich habe Angst vor Nähe und heutzutage geht es mit einem Swipe rechts und in die nächste Person. Und auch das ist, glaube ich, schwierig, eine schwierige Entwicklung. Also muss man
das, dieser ja, bewusste das, Umgang. Also so eine Beziehung, die sozusagen nur auf der Erzeugung von Dopamin beruht, das heißt, Beziehung ist dann Beziehung, solange wie es mir gut geht, wie wir Fun haben und so weiter. Das sind für mich keine wirklichen Beziehungen, weil du in diesen Beziehungen nicht wächst, sondern dich einfach nur wohlfühlst. Und da lehrt einfach das Leben, das hat eine sehr begrenzte Halbwertszeit. Ja, dieses fehlende Commitment, diese fehlende Ausdauer, dieses fehlende, ich will mich entwickeln, ich will durch Krisen hindurchgehen, ich halte unangenehme Gefühle aus, das schwindet und deswegen sinkt auch die Beziehungsfähigkeit. Also, und da muss ich sagen, aus meiner Sicht, ich habe überhaupt keinen Bock auf solche Beziehungen, weil da kann ich auch drauf verzichten. So, da bin ich, der Beziehung ist doch erst dann interessant, jedenfalls für mich, wenn ich mich darin entwickeln kann, wenn ich in der Beziehung in mir was Neues entdecken kann, was Neues leben kann und meiner Partnerin dazu, die dabei unterstütze, das auch zu tun. Also ich bin einfach so ein Entwicklungsjunkie, was mir Freude macht und ich finde, das kann man zu zweit viel lustvoller und abenteuerlicher machen als alleine.
Was ich noch merke, zu diesem Thema eine gewisse Zeit des Lebens gemeinsam gehen, gemeinsam wachsen, solange wie es stimmig ist. Ich bin Trennungskind, also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich, ich glaube, schätze mal 13, 14 Jahre alt und es war auch richtig. Es war definitiv die richtige Entscheidung. Also damit wurde mir auf jeden Fall vorgelebt, in einer Beziehung nicht komplett sich zu belügen, sondern wirklich zu sagen, lieber einen Schlussstrich ziehen, schmerzhaft, aber der richtige Weg. Und das ist aber schon auch gleichzeitig was in mir, wo ich mir denke, wird es jetzt für mich darum gehen, sozusagen eine Familie zu gründen, ist ja schon auch ein Wunsch, der bei mir ein Thema ist. Da habe ich schon auch was, wo ich sage, ich habe schon auch gleichzeitig den Anspruch, eine Frau, ein Gegenüber zu finden, wo ich sage, hey, zumindest diese 18 Jahre kriegen wir gemeinsam hin, ohne, es kann auch gut sein, dass es nicht funktioniert, ja, weiß man da vorher nie, aber schon zu schauen, auch für die Kinder sozusagen zu sagen, da versuche ich wirklich zu schauen, dass wir so gut zusammenpassen, dass wir gemeinsam auch viele Krisen und viel gerockt kriegen sozusagen. Genau, das kam mir gerade noch so auch zu dem Thema.
Naja, und ich glaube, da gibt es diesen Unterschied zwischen einem Wunsch und einem Anspruch, den ich eigentlich habe. Also den Wunsch hatte ich auch immer. Ich hatte immer den Wunsch, dass das hält. Und ich war sogar bereit, dafür alles zu tun, was so ich kann, damit es auch wahr wird. Aber ich merke so, dieser Anspruch, es muss mir gelingen, das macht mir zu viel Druck. Weil was sich wirklich geändert hat an den Rahmenbedingungen ist, dass wir leben in einer Welt im Wandel. Und zwar in einem sehr schnellen Wandel. Und wenn man mal 100 Jahre zurückschaut und so, da war das relativ stabil. Also die haben zwar andauernd Krieg geführt, aber sozusagen auch die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Veränderung, das war relativ stabil. Das ist, die Technologie blieb so ziemlich dasselbe von der Wiege bis zur Bahre. Das hat mit der Industrialisierung fand eine unglaubliche Beschleunigung der Veränderung unserer Lebenswelten statt. Und das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Beziehung. Und so von daher, glaube ich, dürfen wir auch den Rahmen nicht vergessen, unter welchen Beziehungen heute gelebt werden und eingegangen werden. Und ja, na klar, wünsche ich mir jedes Mal. Du bist es und du bleibst es.
Okay, ja, wir kommen Richtung Ende. Vielleicht noch ein paar Sätze dazu. Was kann man denn jetzt so für sich mitnehmen?
Naja, ich glaube, was total hilfreich ist, wenn man weiß, woher man kommt und was einen so geprägt hat. Und was so die eigenen Macken sind und aber auch die guten Seiten. Also wenn man das so ein bisschen auf der Pfanne hat, das ist schon total hilfreich. Und das Zweite ist, wirklich so von Anfang an lernen über das, was in der Beziehung passiert, über die eigenen Befindlichkeiten und Gefühle zu sprechen. Und von Anfang an keinem Konflikt, wenn er wichtig ist, aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man das von Anfang an miteinander übt, sich in dieser Unterschiedlichkeit kennenzulernen, anzuerkennen, leben zu lernen und auch artikulieren zu lernen, was nicht geht. Und das ist für mich so Teil, es muss nicht alles zusammengehen, um Himmels Willen. Also ich bin ja nun kein Verschmelzungsfan in Beziehungen, sondern ich finde, dass oft aus dieser Unterschiedlichkeit, da kann so das Neue entstehen. Das ist so dieser Entwicklungsraum, den es dann auch gibt, den man füllen kann.
Ja, weil du Verschmelzen gesagt hast, ich glaube, das ist von Anfang an wichtig, seine eigenen Grenzen zu erforschen, auch zu setzen, zu kommunizieren. Ich glaube, daran kann sehr, sehr viel scheitern, gerade an dem Thema Grenzüberschreitung, nicht gesetzte Grenzen, wirklich klar zu machen, so, wer bin ich und wie stehe ich in der Beziehung. Und dann glaube ich auch die Möglichkeit wirklich, wenn die Offenheit von beiden Seiten da ist, sich auch gemeinsam Muster auch in Begleitungen anzugucken, ja, zu schauen, Seminare zusammen zu machen, mal eine Paartherapie. Also ich glaube, all das ist was einen unglaublich weiterbringen kann. Und gleichzeitig, weil das ja häufig auch ein Thema ist, wenn so diese Frage im Raum ist, will ich eigentlich noch mit meinem Partner und Partnerin? Auch das kann man erst herausfinden, wenn man sich stellt und an gewisse Schmerzpunkte geht. Und dann wird man sehr schnell herausfinden, ob das Gegenüber bereit ist, mitzugehen oder es eher stehen bleiben möchte. Das heißt, man kann gewisse Dinge beschleunigen auch dadurch im Leben, dass man sagt, hey, bevor ich jetzt nochmal 1, 2, 3, 4, 5, und das ist ja ein häufiges Muster in Beziehungen, ich drehe noch eine Runde, noch ein Jahr, noch, und am Ende sind es 10 Jahre, todunglücklich in der Beziehung, weil ich habe ja immer noch gehofft. Und ich glaube auch zu sagen, und wo ist der Schlussstrich?
Ich glaube, wenn du mich fragen würdest, was wäre so ein Erfolgsrezept für gute Beziehungen, dann würde ich sagen, findet raus, was das Gemeinsame ist, was ihr wirklich zusammen tun wollt, was ihr zusammen entdecken wollt, was ihr zusammen leben wollt. Und das wird sich von Lebensphase zu Lebensphase ändern. Also glaubt nicht, dass ihr das einmal tut und dann hält es für den Rest eures Lebens, sondern tut es regelmäßig. Und das Zweite ist, find raus, was dein eigenes ist und mach es. Also erlaube dir auch in der Beziehung sowas wie immer wieder auch Raum und Zeit für dein eigenes zu finden, was du brauchst, was für dich wichtig ist und was für den anderen wichtig ist.
Geht es viel um Qualität?
Ja.
Also wo wirklich auch dieses, wo treffen wir uns in einer qualitativen Zeit, die wir gemeinsam verbringen? Und wo habe ich meins, finde ich super wichtig. Und gleichzeitig dann nicht in zwei Richtungen zu rutschen, nämlich, wie du gesagt hast, komplett zu verschmelzen und sich nur noch dem anderen anzupassen. Und Hauptsache, wir verbringen irgendwie quantitativ Zeit zusammen, also deshalb qualitativ. Oder auf der anderen Seite zu sagen, jeder macht nur noch seins und man driftet auseinander und fährt Autobahn zusammen, ist dann das andere Extrem. Also ich glaube, das ist wirklich so dieses, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, jeder hat sein eigenes Leben, jeder hat auch eigene Ziele, Visionen, man hat aber auch gemeinsame und kommt immer wieder auf Augenhöhe als zwei erwachsene Menschen zusammen. Also das ist das Idealbild.
Ja, klar. Also ich glaube, das wird nicht unser letzter Podcast über Beziehung sein, weil da gibt es so viele Aspekte, was ist beispielsweise, wenn Beziehungspartner aus verschiedenen Religionen kommen, aus verschiedenen Kulturkreisen, Sprachräumen kommen, aus unterschiedlichen Generationen, also wenn es Altersunterschiede gibt, ältere Männer, jüngere Frauen und umgekehrt, das gibt ja so eine Vielfalt von Beziehungen und dann, ich denke, wir werden uns noch öfter treffen dazu.
Ich glaube auch.